ARD.
Wolken machen Wetter. Und sie spielen auch für das Klima eine ganz besondere Rolle. Ohne Wolken wäre der menschengemachte Klimawandel bereits weiter fortgeschritten. Das ist mittlerweile Konsens in der Forschung. Doch Wolken werden den Klimawandel nicht dauerhaft abpuffern können. Aber es gibt ganz konkrete Ideen, wie man mit technischen Mitteln Wolken verändern könnte, um die Klimaerwärmung noch länger zu bremsen. Ist das machbar oder viel zu riskant? Mein Name ist Renate L. und meine Recherche zu den derzeit aktuellen Themen der Wolkenforschung hat mich auch in ein weltweit einzigartiges Forschungsflugzeug geführt.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Vor der virtuellen Besichtigung brauchen wir allerdings noch etwas Grundwissen über Wolken. Das kann uns Mira Pölker vermitteln. Sie leitet die Messkampagne mit dem Flugzeug.
Für Wolken brauchen wir erst einmal zwei ganz wichtige Sachen. Also einmal brauchen wir viel Wasserdampf in der Atmosphäre, also eine Übersättigung an Wasser. Der Wasserdampf will sich irgendwo dran setzen und was wir in der Atmosphäre haben, sind Aerosolpartikel und an die setzt sich dann dieser Wasserdampf und dann entstehen Tropfen.
Aerosolpartikel sind feinste Teilchen, die in der Luft schweben. Sie können ganz unterschiedlich beschaffen sein.
Das sind alle Feststoffe in der Atmosphäre. Die können aber auch flüssig sein. Es ist einfach etwas, das größer ist als ein Gas. Ganz einfach ist zum Beispiel Staub. Gase, die freigesetzt werden, sind erst einmal noch keine Aerosolpartikel, sondern die clustern zusammen, setzen sich an sich selber eigentlich und werden groß und bilden Aerosolpartikel. Und die können dann wirklich gut auch wieder Tropfen bilden.
Staub wird vom Wind aufgewirbelt, entsteht in Industrie und Verkehr oder bei Waldbränden. Auch Gase kommen aus Schornsteinen oder Auspuffen oder aus der Landwirtschaft, etwa aus Stickstoffdünger. Aber ebenso ganz natürlich aus Wäldern, zum Beispiel der Tannenduft.
Wenn wir übersättigte Luft haben, also sehr viele Wassermoleküle, dann wären sie gerne Wasser. Dazu setzen sie sich an ein Aerosolpartikel dran. Und wenn da eh schon so ein bisschen Wasser dran ist, setzt sich auch gerne Wasser wieder dran und wieder dran und wieder dran und dann haben wir einen Tropfen. Und ganz viele Tropfen zusammen sind eine Wolke.
Strahlend weiße Schönwetterwolke oder dunkle Regenwolke? Das ist eine Frage der Tropfengröße. Graue Wolken enthalten große Tropfen, die auch bald als Regen fallen könnten. Helle Wolken bestehen aus kleinen Tropfen. Sehr hohe Wolken und der obere Teil mächtiger Wolkentürme enthalten auch Eiskristalle, weil es nach oben immer kälter wird. Mira Pölker ist Professorin für experimentelle Aerosol- und Wolkenmikrophysik und leitet am Institut für Troposphärenforschung in Leipzig das weltweit einzigartige Wolkenlabor.
Da machen wir Wolken. Also was besonders ist bei uns, ist, dass wir ganz genau die Bedingungen einstellen können und dann wissen, welche Eigenschaften die Wolke hat.
Im Labor lässt sich beobachten, was im Inneren einer Wolke passiert, je nachdem, wie kalt oder feucht es ist oder welche Aerosolpartikel es gibt. Genauso wichtig ist es aber auch, zu wissen, was in der Atmosphäre selbst passiert. Bisher wurde das vor allem für die Nordhalbkugel untersucht, wo viele Menschen leben, die mit Industrie, Verkehr und Landwirtschaft viele Aerosolpartikel produzieren. Auf der Südhalbkugel gibt es weniger Landflächen und entsprechend weniger Menschen. Damit kommen wir jetzt endlich zum Flugzeug, mit dem Mira Pölker die Luft der Südhalbkugel untersuchen wird.
Das Tolle ist, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, mit dem Halo-Flugzeug Wolken vor Ort in der Atmosphäre zu untersuchen. Und uns interessiert jetzt gerade Neuseeland besonders, weil die Menschen eben so einen riesen Einfluss auf Wolken haben und es sehr schwer für uns ist, rauszufinden, wie funktionieren die Wolken eigentlich ohne uns Menschen. Und deswegen fliegen wir jetzt nach Neuseeland und schauen, wie da die Wolken entstehen, wie viele Aerosole wir haben und wie das Ganze miteinander funktioniert, wie das wechselwirkt.
HALO steht dabei für High Altitude and Long Range Research Aircraft, also Flugzeug für große Höhen mit großer Reichweite. Für dieses Gemeinschaftsprojekt von mehr als 30 deutschen Forschungsinstitutionen wurde ein Geschäftsreisejet vom Typ Gulfstream G550 umgebaut. Der kann gut 15.500 Meter hochfliegen. Das ist höher als herkömmliche Verkehrsflugzeuge. Und bis zu 12.500 Kilometer weit. Mit einer Nutzlast von 3 Tonnen, also viel Kapazität für Messinstrumente. HALO ist damit weltweit einmalig. Um die Messungen vorzubereiten, ist Mira Pölker ins bayerische Oberpfaffenhofen gekommen, zur Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, wo das Flugzeug stationiert ist.
Und das können wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Es ist sehr laut leider, weil wenn wir das Flugzeug eben vorbereiten für Flüge, steht es immer draußen und wir arbeiten mit dem Strom vom Flugzeug selber. Und das ist einfach genauso laut wie am Flughafen, wenn die Passagiere einsteigen.
Der Jet ist normalerweise gut 29 Meter lang, Halo allerdings ein bisschen länger. Vorn unter den Cockpitfenstern sitzt der rot-weiß geringelte, 1,5 Meter lange Nasenmast. Ein schlankes Rohr mit einer feinen Spitze.
Und das ist auch das Wichtige an unserem Flugzeug, weil wir dadurch die meteorologischen Daten, also Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, Luftfeuchte und all diese Sachen weg vom Flugzeug messen können. Das heißt, die Parameter werden durch das Flugzeug nicht sehr stark beeinflusst. Und dadurch ist das Flugzeug auch das Flugzeug, was diese Parameter mit der besten Genauigkeit weltweit messen kann.
Und unter den Flügeln hängen längliche Rohre.
Genau, die Wolkensonden, die messen Wolkentropfen oder Eiskristalle. Wir wissen, wie viele das sind, wir wissen, wie groß die sind und eben auch, was es ist. Ist es eine flüssige Wolke, ist es ein Eiskristall? Und manche machen sogar Fotos davon.
Über die kurze Treppe geht es hinein ins Flugzeug. Innen gibt es nur wenige Sitze, dafür Metallregale an den Außenseiten entlang, voll mit Geräten, alles fest verschraubt. Wir bleiben beim ersten Regal stehen.
Hier kommt erstmal die Luft an. Und die Luft, die wir ins Flugzeug reinziehen, die kommt von über dem Flugzeug und unter dem Flugzeug. Und hier vorne in diesem Bereich messen Aerosolparameter. Wir ziehen die Tropfen erst einmal aus der Wolke raus. Dann wird das Wasser wegverdampft und das, was dann am Ende festbleibt, das untersuchen wir dann. Und wir haben ein bisschen weiter noch ein Gerät, das macht aus den Partikeln, die reinkommen, selbst eine Wolke. Und dadurch wissen wir ganz genau, welche Partikel können besonders gut eine Wolke bei welchen Bedingungen machen.
Das Besondere ist ja dann, dass sie mit den Originalpartikeln aus der Luft arbeiten.
Genau, das ist ganz besonders. Also da sieht man hier auch so ein Rohr, das durch das ganze Flugzeug führt. Und da gehen eben diese Originalpartikel durch und werden genau in diesem Moment, in dieser Sekunde auch gemessen. Und die Daten werden dann auf den einzelnen Computern gespeichert. Wir haben noch eine Ausnahme hier. Das sieht relativ unspektakulär von außen aus.
Das ist einfach so ein Gitter, erinnert so ein bisschen an die Dunstabzugshaube an unserem Herd zu Hause, aber es ist viel kleiner.
Eigentlich ist es ganz spannend, weil es hat Filterhalter drin. Und mit diesen Filterhaltern können wir die Luft sammeln. Und da schauen wir dann, wie viele Eiskristalle daraus entstehen. Und ein Gerät, was viel spannender aussieht.
Ein Stahltopf mit Deckel ist zugeschraubt, sieht sehr massiv aus. Wie ein Hightech-Dampfkochtopf mit sehr vielen Messgeräten, die außen dran sind. Man kann mir vorstellen, dass da drinnen also hoher Druck herrschen könnte.
Vor allen Dingen auch tiefe Temperaturen, weil hier messen wir die Eiskristalle. Also wir haben zwei Methoden. Einmal sammeln wir sie, messen sie später im Labor. Also wir gucken, wie viele Eiskristalle entstehen aus den Partikeln. Und hier machen wir das mit der Luft, die direkt reinkommt.
Es gibt jetzt noch weitere Stahlregale mit Geräten, mit Anschlüssen mit kleinen Stahlleitungen und Bildschirmen.
Da messen wir, sind das eher menschliche Aerosole oder sind das Aerosole, die eher natürlich sind. Ruß ist so ein ganz spezieller Marker für menschliche Aerosole. Und zum Beispiel Sulfate, die ja auch von Menschen kommen können, können natürlich auch durch Vulkane in die Luft kommen. Und Algen, die imitieren eben auch Sulfate. Also da wird es dann schon sehr kompliziert dann für uns, das alles auseinanderzuhalten. Aber die können eben auch diese organischen Substanzen wie unsere Bäume imitieren. Und das ist noch nicht so gut verstanden und genau deswegen interessieren wir uns dafür.
So, jetzt sind wir in dem Bereich, wo beim Flugzeug die Kombüse ist. Hier gibt es ein Messgerät, wo auf dem Bildschirm ein paar Abkürzungen stehen, NO, NOx und so weiter.
Das misst die Stickoxide, die zum Beispiel durch Blitze in der Atmosphäre sein können, aber eben auch durch menschliche Emissionen. Wir messen noch CO, also Kohlenstoffmonoxid, was ja auch durch Menschen viel emittiert wird, Methan, Ozon natürlich.
Das heißt, da geht es also um Luftbestandteile, die durch menschliche Einflüsse in die Luft kommen und die haben dann auch Einfluss auf die Wolkenbildung.
Die selber haben jetzt nicht den direkten Einfluss, sondern es ist eher so, dass wir das auch nutzen, um die Herkunft der Aerosole wieder besser zu verstehen. Und mit den Gasen können wir eben auch Bildungsmechanismen von diesen Aerosolen nachvollziehen.
Und die sind auch ein bisschen ein Fingerabdruck von der Luftmasse, wo die herkommt.
Absolut, das ist genau auch ein Grund, warum wir das so sehr lieben, weil wir mit den Aerosolzusammensetzungen und den Gasen ganz gut wissen können, woher kommt das Aerosol.
All diese Details und noch einige mehr, alle Messungen kann ich hier gar nicht vorstellen, alle sind wichtig, um zu verstehen, wie Wolken das Wetter und letztlich auch das Klima beeinflussen. Wir wissen, wenn eine Wolke vor die Sonne zieht, wird es kühl, sie wirkt wie ein Sonnenschirm. Während bewölkte Nächte wärmer bleiben als klare, weil Wolken nachts als Wärmedecke wirken. Aber wie ist das beim Klima? Also vereinfacht gesagt dem statistischen Mittelwert allen Wetters. Welche Wirkung der Wolken überwiegt langfristig? Ein entscheidender Faktor für die Wirkung einer Wolke ist ihre Höhe, erklärt Mira Pölker.
Die niedrigen Wolken nehmen viel mehr Sonnenstrahlung weg. Und je höher man kommt, desto weniger dicht sind die Aerosole, desto weniger dicht wird auch die Wolke. Es ist eher so ein Schleier. Die Sonnenstrahlung wird ja nur so ein bisschen abgedämpft. Und die Strahlung von der Erde, die ist viel großwelliger und die kommt dann trotzdem nicht durch. Ja? Das ist so wie so ein ganz leichtes Tuch, das man sich so überhängt. Da kriegt man ja vielleicht trotzdem Sonnenbrand, aber es wird auch sehr warm im Sommer.
Entscheidend ist aber auch, wo steht die Wolke gerade? Denn je nach Beschaffenheit der Erdoberfläche hat sie eine andere Wirkung.
Überm Eis kann es sein, dass auch eine niedrige Wolke plötzlich wärmt, weil die Wolke viel schlechter reflektiert, als das Eis vorher reflektiert hat. Also gerade über Eis ist es wieder ganz schwierig. Und dazu haben wir wirklich auch Messungen am Flugzeug. Das sind Strahlungsmessungen, die wirklich messen, wie viel reflektiert die Wolke von welcher Wellenlänge in welche Richtung. Und ist diese Wolke jetzt wärmend oder kühlend?
Letztlich geht es immer um Strahlung. Tagsüber wird kurzwelliges Sonnenlicht abgeschirmt und von sehr hellen Wolken zusätzlich in den Weltraum zurückreflektiert. In der Nacht halten dichte Wolken die langwellige Wärmestrahlung von Erdboden, Städten und Gewässern auf der Erde zurück. Und jetzt kommt die entscheidende Frage: Welcher Effekt überwiegt beim Klima? Das berechnen Forschende mit Computerprogrammen für Klimaprognosen, sogenannten Klimamodellen. Verschiedene Modelle geben darauf etwas unterschiedliche Antworten, aber da geht es um kleine Details.
Unter dem Strich ist es so, dass man davon ausgeht, dass Wolken generell insgesamt eher kühlend wirken.
Also der Sonnenschirmeffekt überwiegt. Dass die Klimamodelle sich in Details unterscheiden, liegt an Wissenslücken zu den Wolken über Nord- und Südpol oder zu Wechselwirkungen zwischen Aerosolen und Wolken, die ja ein Thema der HALO-Messkampagne in Neuseeland sind. Aber auch ohne diese Details ist Konsens in der Klimaforschung: Insgesamt bewahren uns die Wolken derzeit vor einer noch schnelleren, stärkeren Erwärmung des Weltklimas.
Das wird alles so ein bisschen gepuffert, ändert aber nichts dran, dass die Welt wärmer wird. Ohne die Wolken wäre es einfach noch schlimmer.
Doch die Klimaveränderung bleibt auch nicht ohne Folgen für die Wolken, erklärt die Atmosphärenphysikerin Ulrike Lohmann. Sie forscht an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich.
Wenn sich die Erde erwärmt und der Ozean mehr erwärmt, kriegen wir statt den Schichtwolken, die flächendeckend sind, eine aufgebrochene Wolkendecke, also Cumuluswolken.
Der Sonnenschirm bekommt Löcher, könnte man sagen. Weil die Erdoberfläche zu 2/3 aus Ozeanen besteht, sind die von der stärkeren Sonneneinstrahlung besonders betroffen.
Je wärmer der Ozean ist, desto eher gibt es Cumuluswolken und keine Schichtwolken mehr. Und desto mehr Sonnenlicht gelangt an die Meeresoberfläche und desto mehr wärmt sich das Meer auf. Und desto eher gibt es weitere Cumuluswolken.
So etwas nennt man eine positive Rückkopplung. Eine Auswirkung des Klimawandels verstärkt den Klimawandel. Allerdings nicht unbegrenzt. Denn die Troposphäre, das unterste Stockwerk der Atmosphäre, ist nach oben scharf abgegrenzt. Irgendwann stoßen Cumuluswolken sozusagen an die Decke.
Sie steigen auf und dann breiten sie sich horizontal aus unterhalb dieser Inversionsschicht. Und dann blocken sie natürlich das Sonnenlicht da.
Aber insgesamt werden Wolken in der Zukunft die Erwärmung wohl weniger abmildern als jetzt noch. Was zeigt, die Bewölkung kann sich verändern. Und von da ist es nicht weit zu der Frage, können Menschen die Bewölkung verändern, sodass sie sogar mehr kühlt als heute? Tatsächlich werden dafür 3 Methoden diskutiert. Erste Idee, die ganz hohen, sogenannten Cirruswolken oder Zirren ausdünnen, sodass sie mehr Wärme von der Erde entkommen lassen. Damit beschäftigt sich Blaž Gasparini an der Universität Wien. Er unterscheidet schmutzige Zirren, die auch Staub enthalten, von sauberen, die sich an kleinen Eiskristallen entwickeln.
Diese sauberen Zirren, die erwärmen die Erde viel stärker. Und die Idee wäre, die zu modifizieren mit Hilfe von Staub, Aerosolpartikeln und dann die einerseits durchlässiger zu machen, zweitens aber auch die Lebensdauer von diesen Zieren zu verringern und daher auch weniger Zirrusabdeckung zu halten.
Weil es um Wärmestrahlung geht, könnte das nur in der Nacht einen nennenswerten Effekt haben. Deshalb ist die Idee, das im polaren Winter zu machen, wenn die Nacht besonders lang ist. Vor allem die Arktis erwärmt sich sehr schnell, weil das helle Meereis schmilzt, das Sonnenlicht reflektiert und den dunklen Ozean freigibt, der das Sonnenlicht schluckt und sich dadurch erwärmt. Man müsste Staub in bis zu 12 Kilometern Höhe verteilen, mit Flugzeugen oder Drohnen, um die Wolken aufzulösen. Das ist die Idee. Aber was könnte das bringen? Diese Frage lässt sich bisher nur mit Hilfe von Klimamodellen untersuchen.
Diese Modelle, muss ich aber sagen, sind leider nicht super gut geeignet, um diese Zirruswolken darzustellen. Und deshalb sind auch die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Wir haben Modelle, die zeigen zum Beispiel, dass meiste Zirruswolken in der Natur sogenannte schmutzige Zirren sind und deshalb eigentlich gar keinen Abkühlungseffekt kriegen. Und dann wir haben ein anderes Modell, das sagt, okay, ja, wir können schon ein ziemlich großes Abkühlungseffekt kriegen. Um was reden wir hier, wenn ich abkühlen sage? Ja, vielleicht 0,5 Grad in globales Mittel und vielleicht 2 Grad in Arktis oder Antarktis. Also schon etwas, was man definitiv messen kann.
0,5 Grad im globalen Mittel, das wäre nicht unerheblich im Vergleich zu den 1,5 Grad globaler Erwärmung seit der vorindustriellen Zeit, die 2024 gemessen wurden. Aber es sind noch so viele Fragen offen, dass man derzeit nicht sagen kann, ob das Ausdünnen von Zirruswolken überhaupt den gewünschten Effekt hätte und keine schädlichen Nebenwirkungen. Oder auch nur, bis wann man das herausfinden könnte.
Also ich würde aus heutiger Sicht wirklich sehr skeptisch sein, dass so eine Methode irgendwann verwendet würde.
Es gibt noch eine weitere Idee, wie man die Polarregionen im dauerdunklen Winter kühlen könnte. Sie betreffen sogenannte Mischwolken, die nur wenige Kilometer über dem Boden schweben. Sie bestehen aus Wasser und Eis und wirken nachts wie eine Wärmedecke. Auch hier ist die Idee, solche Wolken aufzulösen. Ulrike Lohmann hat sich damit beschäftigt und erzählt von Beobachtungen, die zeigen, dass Menschen solche Wolken manchmal unbeabsichtigt auflösen.
Es gibt eine Studie, die zeigt zum Beispiel, dass in Abluftfahren von gewissen Industriezweigen eine wolkenfreie Region ist.
Weil zusätzliche Aerosolpartikel, hier der Feinstaub aus der Abluft, mehr Eiskristalle erzeugen, die sozusagen den Wasserdampf verbrauchen. Sie sind so schwer, dass sie auf den Boden fallen, je nach Temperatur als Schnee oder Regen. Dadurch löst sich die Wolke auf. Noch besser funktioniert das mit Silberjodid, weil das schon bei höheren Temperaturen Eiskristalle erzeugt. Dieses sogenannte Wolkenimpfen mit Hilfe von Fackeln, die Silberjodid in die Luft bringen, ist eine bekannte Methode, um Wolken zu beseitigen. Zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Peking. Oder um Hagel zu verhindern. Beobachtungen in der Schweiz haben gezeigt, dass das mit dem Hagelverhindern zwar nicht funktioniert, aber Mischwolken auflösen, das geht mit Silberjodidfackeln. Das hat Ulrike Lohmann ausprobiert. Die Fackeln wurden mit Drohnen in die Wolken befördert. Für dieses Experiment bietet die Schweiz im Winter ideale Bedingungen.
Weil wir hier im Mittelland im Winter eine sehr persistente, tiefe Wolkenschicht haben. Auch die Temperaturen sind genau die, die wir brauchen dafür, unter 0 Grad. Und wir haben zeigen können, dass bei uns praktisch nur 1% überhaupt der Silberjodid-Aerosolpartikel überhaupt Eiskristalle gebildet haben. Und zwar deshalb, sobald sich die ersten Eiskristalle bilden, verschwindet so viel Wasserdampf, dass es die Neubildung von Eiskristallen verhindert.
Also käme man mit viel weniger Silberjodid aus als üblich. Und das wäre auch gut so, weil es giftig ist. Die Mengen, die derzeit in die Umwelt gelangen, sind zwar kein Problem. Aber wenn man darüber nachdenkt, damit monatelang Wolken über der gesamten Arktis oder Antarktis aufzulösen, wären das ganz andere Mengen. Wie viel genau und wie viel Energie man für die Drohnen verbrauchen würde, das lässt sich allerdings derzeit nicht seriös berechnen. Und das wäre auch nur der technische Aspekt. Man bräuchte eine internationale Gemeinschaft, um so etwas zu bewerkstelligen. Aber da gäbe es Interessenkonflikte.
Da gibt es die Bestrebungen, die sagen, ja, wir möchten ganz sicher das arktische Meereis und die Biodiversität erhalten. Und andere wirtschaftliche Überlegungen, die viel lieber einen eisfreien arktischen Ozean sehen würden. Also ich bin sehr skeptisch, dass es da ein internationales Agreement geben würde, was es brauchen würde, um so Maßnahmen tatsächlich durchzuführen.
Und wie sicher könnte man sein, dass die globale Erwärmung sich so wirklich aufhalten ließe? Ulrike Lohmann ist skeptisch.
Sobald die Wolkenschicht nicht stabil ist in der Arktis, also je nachdem, welches Wettersystem da gerade ist, kann das überhaupt nicht funktionieren. Wenn wir in eine Technologie investieren würden und feststellen würden, sie bringt nur eine ganz, ganz kleine Abkühlung zum Beispiel, und wir haben die Zeit verschwendet, um uns zu überlegen, wie wir die Emissionen reduzieren, wie wir das CO2 und die anderen Treibhausgase aus der Atmosphäre rausholen, dann haben wir zum Schluss vielleicht nichts, weder eine Technologie, die die Wolken auflöst, noch haben wir was dagegen getan, den Klimawandel zu bekämpfen.
Das gilt auch für die dritte Möglichkeit, durch Wolkenmanipulation die Erde zu kühlen. Wolken aufhellen. Dabei geht es um tiefe Wolken über dem Meer, bis in etwa 1 Kilometer Höhe, die, wenn sie heller sind, mehr Sonnenlicht zurück in den Weltraum reflektieren. Und es gibt sogar schon eine Art Freilandexperiment zum Effekt hellerer Wolken über dem Meer. 2020 ist eine Regelung der Internationalen Meeresorganisation in Kraft getreten, die den Grenzwert für Schwefel in Schiffsdiesel um 85% gesenkt hat. Und das hatte einen unerwünschten Nebeneffekt, denn
schwefelhaltige Aerosole sind gut fürs Klima, weil die viel Sonnenlicht reflektieren.
Weil sie auf einmal fehlten, hat sich das Klima um etwa 0,1 Grad mehr erwärmt. Es schlägt aber jetzt niemand vor, den Schiffsdiesel wieder mit Schwefel anzureichern. Sondern die Idee ist, Meersalzaerosol zu verwenden.
Aber damit es die Wolken aufhält, müssen die Wolkentröpfchen wirklich alle einer Größe sein. Wenn die alle gleich groß sind, dann schweben die nebeneinander und treffen sich nicht und die Wolke bleibt schön lange bestehen. Sobald wir verschieden große Aerosole haben, werden auch die Wolkentröpfchen unterschiedlich groß und dann fangen die an, miteinander zu kollidieren und fallen dann wieder aus als Nieselregen. Das ist dann nicht so langlebig.
In Australien wurde so etwas am Great Barrier Reef ausprobiert, das wegen der höheren Wassertemperaturen zu sterben droht. Wolken sind dort nicht entstanden, nur etwas Dunst. Und der hat, wenn überhaupt, nur einen lokalen Effekt. Um tatsächlich das Klima zu beeinflussen, bräuchte man eine Technologie, die mit regenerativer Energie, vielleicht durch Wind oder Wellen, genug Meersalzaerosole hoch genug befördert, um viele helle Wolken zu bilden. Würde es so tatsächlich gelingen, die Atmosphäre über großen Gebieten der Weltmeere zu kühlen, hätte das aber Nebenwirkungen, warnt Ulrike Lohmann. Denn der Temperaturunterschied zwischen Land und Meer würde größer.
Dann fließt mehr Luft vom Ozean zum Land und es gibt stärkere Monsunniederschläge,
die verheerende Überschwemmungen zur Folge haben können. Noch puffern natürlich entstehende Wolken die Erwärmung etwas ab, weil sie uns gegen Sonnenlicht abschirmen oder es reflektieren. Damit schenken sie uns etwas Zeit. Aber Wolken zu verändern, damit sie die Erwärmung noch stärker, noch länger bremsen, das könnte man vergleichen mit einem neuen, noch unerprobten Schmerzmittel für eine Patientin, die sich das Bein gebrochen hat. Es lindert vielleicht die Schmerzen, heilt aber den Knochen nicht und kann Nebenwirkungen haben. Die Erde ist so eine Patientin. Und das einzige Heilmittel für sie ist, die Treibhausgase zu reduzieren. Mein Name ist Renate L. und ich habe für IQ Wissenschaft und Forschung über eine wichtige Frage der Meteorologie recherchiert. Welche Rolle spielen Wolken im Klimawandel? Sind sie Sonnenschirm oder Wärmedecke? Und ich habe noch einen Tipp für euch. Wenn ihr euch für die Klimaforschung interessiert, hört doch auch mal rein bei Radio Wissen. Da kann ich euch eine Folge von mir empfehlen, in der es um die lange Geschichte der Klimaforschung geht. Der Treibhauseffekt, die Wirkung von Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen in der Atmosphäre, das wurde schon im 19. Jahrhundert erforscht. Den Link findet ihr in den Shownotes.